Quantenradierer und Quantenbomben. Warum man mit Quantenphysik die Vergangenheit nicht verändern kann, wie ein Quantenradierer zerstörte Wellenmuster wiederherstellt und wie man mit Quantentricks Bomben entschärft. Man soll die Quantentheorie nicht mystifizieren, aber ein bisschen verrückt klingt sie manchmal schon. Wolfgang Pauli war ein Genie. Er war fast genauso alt wie die Quantentheorie. In seinem Geburtsjahr 1900 hatte Max Planck erstmals seine Idee des Wirkungsquantums niedergeschrieben. Schon in seiner Schulzeit in Wien galt Wolfgang Pauli als Wunderkind. Kurz nach dem Schulabschluss veröffentlichte er eine Arbeit über Einsteins Relativitätstheorie und wenige Jahre später gehörte er bereits zur anerkannten Elite der theoretischen Physik. Doch so großartig Wolfgang Pauli auch mit physikalischen Ideen umgehen konnte, mit Experimenten hatte er kein Glück. Man erzählte sich, dass physikalische Apparate eine merkwürdige Tendenz hatten, in Paulis Anwesenheit kaputt zu gehen. Er musste sich nur in der Nähe eines Labors befinden und schon funktionierte dort nichts mehr. In der Hamburger Sternwarte ging ein Teleskop kaputt, während Pauli dort ein Glas Wein trank. Bei Paulis Besuch an der Universität Princeton geriet der Teilchenbeschleuniger in Brand. Vielen Leuten in Paulis Umfeld war wohl klar, dass es sich dabei um bloßen Zufall handelte. Andere wollten hingegen lieber kein Risiko eingehen. Otto Stern, der Erfinder des Stern-Gerlach-Experiments, erteilte seinem Freund Wolfgang Pauli sicherheitshalber Institutsverbot. Und auch Pauli selbst soll der Meinung gewesen sein, es handle sich bei dieser seltsamen Unvereinbarkeit zwischen seiner Anwesenheit und dem Gelingen eines Experiments tatsächlich um einen realen Effekt. Der italienische Physiker Giuseppe Occhialini wollte Pauli spaßhalber in seinem Glauben bestärken. An einer Hängelampe wurde ein Mechanismus installiert, der die Lampe herunterfallen lassen sollte, sobald Pauli die Tür öffnete. Pauli kam herein und nichts geschah. Der Mechanismus hatte versagt. Selbst das Experiment, mit dem man das Scheitern von Experimenten in Anwesenheit von Wolfgang Pauli beweisen wollte, scheiterte in Anwesenheit von Wolfgang Pauli. Man kann das natürlich alles recht einfach erklären. Experimente gehen nun mal sehr oft schief. Wenn sich jemand wie Pauli ständig an irgendwelchen Universitätsinstituten herumtreibt, dann ist er ganz zwangsläufig oft in der Nähe von Experimenten, die misslingen. Den Rest erledigt unsere menschliche Angewohnheit, Geschichten gerne ein bisschen zurechtzubiegen. Was zu unserer Geschichte passt, das erzählen wir weiter. Was nicht so ganz zu unserer Geschichte passt, das lassen wir einfach weg. Aber die bloße Existenz einer einfachen Erklärung hindert uns nicht daran, uns trotzdem völlig unnötig komplizierte Erklärungen auszudenken. Wenn nicht Wolfgang Pauli durch Occhialinis präparierte Tür gekommen wäre, sondern jemand anderer, hätte der Hängelampenabsturzmechanismus dann funktioniert? Woher weiß der Mechanismus, ob Pauli oder jemand anderer durch die Tür kommt? Oder handelt es sich vielleicht gar um einen Bruch in der logischen Struktur von Raum und Zeit? Hat Paulis Entschluss, in diesem Moment durch die Tür zu kommen, ein Signal in die Vergangenheit gesendet, um in einer verrückten Umkehrung von Ursache und Wirkung Giuseppe Occhialini rückwirkend zu veranlassen, in den Mechanismus einen Fehler einzubauen? Das ist natürlich völliger Unsinn. Keine dieser Mutmaßungen bringt uns weiter. Sie alle lenken bloß vom eigentlichen Thema ab. Man lernt daraus nichts über die Gesetze unseres Universums, aber man kann anderen Leuten etwas Beeindruckendes erzählen, magisches Bauchkribbeln erzeugen und sich selbst als überlegen darstellen. Leider lässt sich diese Taktik immer wieder auch bei der Erklärung von Quantenexperimenten beobachten. Oft ist die Sache gar nicht so kompliziert, aber man präsentiert sie auf eine Weise, die sich möglichst verrückt, möglichst magisch, möglichst überwältigend anfühlen soll. Und das ist schade. Denn die Gesetze unseres Universums sind bereits faszinierend genug, auch ohne sie künstlich komplizierter zu machen, als sie sind. Wheelers Gedankenexperiment. Das Photon aus fernen Galaxien. Ein Beispiel für diese unnötige Mystifizierung der Quantenphysik sind die sogenannten Delay-Choice-Experimente. Sie fühlen sich ein bisschen so an, als würden dabei Botschaften in die Vergangenheit geschickt werden, aber nur, wenn man sie falsch erklärt. Berühmt wurde zum Beispiel ein Gedankenexperiment des Physikers John Archibald Wheeler. Er dachte darüber nach, was es bedeutet, dass Photonen gleichzeitig Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften haben. Aus dem Doppelspaltexperiment wissen wir, ein Photon kann zwei verschiedene Wege gleichzeitig nehmen und sich dann mit sich selbst überlagern. Dann entsteht ein Interferenzmuster. Das ist ein Beweis für die Welleneigenschaften des Photons. Wir wissen aber auch, wenn wir nachsehen, welchen Weg das Photon genommen hat, dann bekommen wir immer eine eindeutige Antwort. Niemals findet man hier ein halbes Photon und dort ein halbes Photon. Photonen gibt es nur im Ganzen. Das ist ein Beweis für die Teilcheneigenschaften des Photons. Was passiert aber nun, überlegte John Archibald Wheeler, wenn wir dieses Experiment in gewaltigem Größenmaßstab durchführen? Stellen wir uns ein Photon vor, das in einem Stern einer weit entfernten Galaxie entsteht und Richtung Erde losfliegt. Und nun stellen wir uns vor, dieses Photon kommt auf seinem Weg an einer anderen Galaxie vorbei. Die Galaxie kann durch ihre gewaltige Anziehungskraft die Bahn des Photons ein bisschen verbiegen. Seine Richtung wird ein kleines bisschen geändert, ähnlich wie sich die Richtung eines Lichtstrahls ändert, wenn man ihn durch eine Linse aus Glas schickt. Man spricht deshalb auch vom Gravitationslinseneffekt. Diese Krümmung von Lichtstrahlen folgt aus Einsteins Relativitätstheorie. Details müssen uns an dieser Stelle nicht kümmern. Wichtig ist nur, das Licht des weit entfernten Sterns kann in diesem Fall auf zwei ganz unterschiedlichen Wegen zur Erde gelangen. So lässt sich im Prinzip ein Doppelspaltexperiment von intergalaktischem Ausmaß konstruieren. Wenn das Photon wellenartig auf zwei unterschiedlichen Wegen gleichzeitig durch das Weltall reist, dann sollte es möglich sein, diese beiden Teilwellen miteinander zu überlagern und ein Interferenzmuster zu erzeugen. Ich kann aber auch zwei verschiedene Teleskope zum Himmel richten und mit dem einen den linken Rand der Galaxie anvisieren und mit dem anderen den rechten Rand. Abhängig davon, welchen Weg das Photon nimmt, werde ich es im einen oder im anderen Teleskop registrieren. Ich werde es niemals in beiden messen. Wir können uns also entscheiden. Je nachdem, ob wir ein Wellenüberlagerungsexperiment durchführen oder ein Richtungsmessexperiment, machen wir entweder die Welleneigenschaften oder die Teilcheneigenschaften des Photons sichtbar. Nichts davon ist besonders seltsam, verwirrend oder außergewöhnlich. Aber man kann die Sache künstlich mystifizieren, indem man fragt, woher weiß denn das Photon, ob es sich nun teilchenhaft oder wellenhaft verhalten soll? Ich entscheide auf der Erde, welches Experiment ich durchführe. Somit suche ich mir aus, ob die Welleneigenschaften oder die Teilcheneigenschaften des Photons sichtbar werden sollen. Aber das Photon, das ich messe, war doch schon Milliarden Jahre unterwegs. Als es sich auf den Weg machte, konnte es logischerweise nicht wissen, ob es am Ende in einem Wellen- oder einem Teilchenexperiment enden würde. Bewegt es sich auf einer Seite der Galaxie vorbei oder auf zwei verschiedenen Wegen gleichzeitig, hunderttausende Lichtjahre voneinander entfernt? Diese Entscheidung musste das Photon doch längst getroffen haben, lange bevor es überhaupt Menschen gab. Habe ich durch meine Entscheidung, entweder das eine oder das andere Experiment durchzuführen, also nachträglich die Vergangenheit des Photons verändert? Als Retrokausalität wird diese Idee bezeichnet, dass eine Entscheidung in der Gegenwart eine Auswirkung auf die Vergangenheit haben könnte. Normalerweise kommt zuerst die Ursache und dann die Wirkung. Da wäre es doch wirklich höchst interessant, wenn die Quantentheorie dieses Prinzip brechen würde. Legen wir durch ein Quantenexperiment die Vergangenheit fest? Stören wir damit das logische Gefüge der Kausalität? Sind historische Fakten dann überhaupt festgeschrieben oder für alle Ewigkeit weiterhin nachträglich formbar? Da ist es wieder, das mystische Bauchkribbeln. Aber hier ist es völlig unangebracht. Es handelt sich bloß um ein Scheinproblem. Der Fehler liegt schon in der Unterstellung, ein Photon sei entweder eine Welle oder ein Teilchen und müsse sich irgendwie eventuell bereits bei seiner Entstehung für eine dieser zwei Möglichkeiten entscheiden. Das stimmt natürlich nicht. Ein Photon ist nun mal beides. Es ist ein Quantenschwubbel, eine quantisierte Welle oder ein welliges Quantum. Von der Schwierigkeit, passende Worte dafür zu finden, dürfen wir uns nicht verwirren lassen. Natürlich muss ein Photon zunächst noch nicht wissen, wie es später gemessen wird. Das Photon breitet sich wellenartig aus. Auch dann, wenn wir am Ende seine Teilchenhaftigkeit nachweisen wollen. Und wenn es dann gemessen wird, dann endet es, ganz teilchenhaft, an einem ganz bestimmten Punkt. Es darf bis zum Moment der Messung problemlos als Welle an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Es kann als Welle in zwei verschiedene Teleskope fallen, die auf unterschiedliche Seiten einer Galaxie gerichtet sind. Und dann wird es in einem der Teleskope absorbiert, also gemessen, und augenblicklich ist es nicht mehr im anderen Teleskop. Das ist alles. Man muss nicht versuchen, mit irgendwelchen philosophischen Verrenkungen Retrokausalität zu begründen. Es gibt keine Ursache, deren Wirkung in die Vergangenheit reicht. Die kausale Struktur der Welt ist auch in der Quantenphysik nach wie vor in bester Ordnung.